NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. Oktober 1919. Der Geburtstag des französischen Historikers Georges Duby.
Il y a dans le grand public une curiosité, un désir d'histoire.
Es gibt im breiten Publikum eine Neugier, ein Verlangen nach Geschichte. Stimuliert dadurch, dass die Leute mehr reisen, dass sie sich vor einem historischen Bauwerk wiederfinden und gerne wissen wollen, wie sich das erklären lässt. Das beweist auch, dass die Leute wirklich bewusste Bürger sind, die versuchen, über ein Ereignis nachzudenken, also seine Wurzeln zu finden. Es gibt da eine Nachfrage.
Il y a une demande.
Geschichte boomt. Das hat Georges Duby, Vertreter der Nouvelle Histoire, der neuen Geschichtsschreibung, bereits in den 1970er Jahren erkannt. Mit seinen Büchern über das Mittelalter hat er Geschichte in Frankreich populär gemacht, ohne jedoch seine Ansprüche als Wissenschaftler herunterzuschrauben.
Die Geschichte muss immer neu geschrieben werden. Darin liegt der Nutzen unseres Berufs. Wirklich, man macht sich das nicht klar. Man glaubt, die Geschichte sei abgeschlossen. Aber in Wirklichkeit wird permanent weiter recherchiert. Und das führt dazu, dass ständig alles neu in Frage gestellt wird.
Georges Duby forderte von den Mediävisten, den Erforschern des Mittelalters, kollektiv den Mythos des Sisyphus zu leben. Denn die Felsbrocken ihrer Fragen, die sie den Berg der Erkenntnis hinaufrollen, erreichen nie den Gipfel der Gewissheit, sondern stürzen immer wieder zurück ins Tal.
Jeder Historiker rackert sich bei der Suche nach der Wahrheit ab und immer entgleitet ihm diese Beute.
So Georges Duby. Doch muss man sich Sisyphus, wie der Schriftsteller Albert Camus betonte, als glücklichen, erfüllten Menschen vorstellen. Professor Guy Lobrichon von der Universität Avignon.
Ce que Georges Duby a apporté aux médiévistes de France, d'Europe, du monde entier.
Was Georges Duby den Mediävisten Frankreichs, Europas und der ganzen Welt vermittelt hat, ist die schönste Lehre der Menschheit, nämlich dass eine Gesellschaft nicht nur von Männern und Frauen gemacht wird, sondern dass sie auch aus einem riesigen Gebäude besteht, einem riesigen Wohnsitz, in dem es zugleich Materielles und Immaterielles gibt.
Et de l'immatériel tout à la fois.
Die Menschen regeln ihr Handeln und ihr Verhalten nicht in unmittelbarer Beziehung zu den wirklichen Verhältnissen, in denen sie leben, sondern nach dem Bild, das sie sich davon machen und das niemals deren genaue Widerspiegelung darstellt.
Unterstrich Georges Duby 1970 in seiner Antrittsvorlesung am berühmten Collège de France:
Sie bemühen sich, dieses Bild an Verhaltensformen anzupassen, die das Ergebnis einer Kultur sind und die sich im Laufe der Geschichte recht und schlecht nach den materiellen Wirklichkeiten formen.
Georges Duby, geboren heute vor 95 Jahren, am 7. Oktober 1919 als Sohn eines Handwerkers in Paris, war von zwei Größen der französischen Geschichtsschreibung geprägt. Von Lucien Febvre und Marc Bloch, die mit ihrer Zeitschrift Annal eine eigene Historikerschule begründeten. Ihr Ziel? Eine umfassende, globale Betrachtung des Vergangenen, das heißt keine Beschränkung auf Schlachten, Politiker und Helden. Vielmehr sollten die verschiedenen Mentalitäten untersucht werden, die Veränderungen, die sich auf lange Sicht im kollektiven Bewusstsein, im Lebensstil und im Sprachgebrauch einstellen. So analysierte Georges Duby die Kunstwerke des Mittelalters nicht isoliert in ihrer Ästhetik, sondern im Kontext der Sozialgeschichte und ihrer Einflüsse auf den Künstler.
Für Duby und seine Mitarbeiter waren Fakten nicht isolierbar, denn sie haben ja keine Realität außerhalb des Individuums, das sie wahrnimmt, und der Gesellschaft, die sie formt. Es gibt also eine Subjektivität oder genauer ein Konglomerat an Subjektivitäten. Und natürlich wandelt sich die Sicht auf die Dinge, je nachdem, ob man zum Beispiel nach einer Schlacht zu den Siegern oder zu den Besiegten gehört. Es ist umso wichtiger, das Subjektive zu untersuchen, als ein Hauptteil der von den Frauen und Männern erlebten Geschichte in den Bereich des Imaginären gehört.
Demnach müssen auch Vorstellungen und Sehnsüchte wie Fakten behandelt werden. Für den Mediävisten sind sie sogar oft die einzige Quelle, So musste Georges Duby für seine Studie über die höfische Liebe im Mittelalter mangels direkter Zeugnisse viele Rückschlüsse aus der Minnelyrik ziehen, also aus der sprachlichen Überhöhung der Liebe in eine Wunschwelt. Damit rückte automatisch auch die Subjektivität des Historikers ins Erkenntnisspiel. Georges Duby bezeichnete seine Arbeit als eine Art kontrolliertes Träumen. Denn anders ließen sich die oft großen Lücken in der Überlieferung nicht schließen. Um das Funktionieren des Alltäglichen im Mittelalter durchschauen zu können, die herrschenden sozialen und wirtschaftlichen Zwänge, die ritterlichen Wertvorstellungen und die Geschlechterverhältnisse, musste der Mediävist versuchen, das Wahrscheinliche zu imaginieren. Selbst beim breiten Lesepublikum hatte Georges Duby damit Erfolg. So verkauften sich von seinem Buch Die Zeit der Kathedralen 75.000 Exemplare.
Ja, natürlich ist er beneidet worden und deshalb von einigen seiner Kollegen als zu unwissenschaftlich angesehen, ja in Verruf gebracht worden. Ich erinnere mich an einen großen französischen Historiker, der mir eine Neuerscheinung von Georges Duby zeigte und sagte, glauben Sie denn nicht, dass das Literatur ist? Anders gesagt, das sei keine Geschichtsschreibung mehr, als wenn es zwischen Geschichtsschreibung und Literatur eine chinesische Mauer gäbe, die absolut nicht zu überwinden wäre.
Il y avait une muraille de Chine absolument infranchissable.
Was ist eine Wissenschaft? Ich bin mir nicht sicher, ob die Geschichtsschreibung eine ist. Ich glaube, ein großer Teil von ihr tendiert zur Kunst, zur Inszenierung. Das ist offensichtlich.
Und bei Georges Duby schlug sich das auch im Schreibprozess nieder.
Bei dem, was ich veröffentliche, lege ich großen Wert auf die Form. Vielleicht verbringe ich zu viel Zeit damit, am Ausdruck zu feilen. Aber ich glaube, auch das gehört zum Historiker-Dasein. Und nicht nur sein Leben damit zu verbringen, Schriftstücke zu entziffern, um über sie neue winzige Sachverhalte aufzuspüren. Es kommt wirklich zunächst darauf an, eine Synthese vorzunehmen, die Fakten in Beziehung zueinander zu bringen und ihnen vor allem Ausdruck zu verleihen.
Die Kunst der französischen Geschichtsschreiber der letzten Jahrzehnte hat ja darin bestanden, durchaus den Quellen gerecht zu werden, also die Quellen nicht ans Literarische zu verraten und dennoch einen Stil der Darstellung zu finden, der einfach eine ganz andere Lesbarkeit bietet und eine ganz andere Plastizität dem Stoff vermittelt. Und da ist Duby unter den Historikern der dritten Generation, der Annal, vielleicht der literarischste, der eleganteste gewesen, auch der mit dem größten Maß an historischer Fantasie begabte.
So der Historiker und Kulturwissenschaftler Dr. Ulrich Raulf im Deutschlandfunk.
Was Duby, glaube ich, sagen wollte, war, dass er sich erlaubt, vielleicht stärker als viele seiner Kollegen, stärker in jedem Falle als seine deutschen Kollegen, in Bildern zu denken. Das heißt, sich erlaubt, auf ein assoziatives, poetisches Denken zu setzen und so zu Evidenzen zu kommen, die sich nicht logischer Deduktion oder empirischer, statistischer Hochrechnung verdanken, sondern vielmehr einem assoziativen Verfahren, das sich relativ große künstlerische Freiheiten gestattet.
In Deutschland führte das in den 1980er Jahren zu einer paradoxen Situation. Viele der von Georges Duby elegant und spannend geschriebenen Bücher wurden übersetzt und von den Studenten der Mediävistik verschlungen. Sei es Wirklichkeit und höfischer Traum oder Die Frau ohne Stimme, Liebe und Ehe im Mittelalter. Doch die deutschen Universitätsprofessoren sperrten sich gegen den in Frankreich so berühmten Kollegen. Georges Dubys Abkehr vom Positivismus, der nur die gesicherten Fakten gelten lässt, erschien ihnen mehrheitlich suspekt.
Nun zu Deutschland.
Konterte Georges Duby in seinem Buch Eine andere Geschichte:
Nachdem ich meine beträchtliche Schuld gegenüber der dortigen Wissenschaft bekannt habe, ohne die ich meine Untersuchung der Verwandtschaftsstrukturen in der feudalen Aristokratie nicht angemessen hätte durchführen können, sehe ich jenseits der Rheinlinie sämtliche Gebiete der mittelalterlichen Geschichte als ein geschlossenes Feld, eine Bastion. Sehr ernsthaft, gewiss und hocheffizient. Zu ernsthaft, wie ich finde.
Über den Tellerrand schauen, vergleichen. Das war die Devise Georges Dubys, national wie fächerspezifisch, bis hin zur marxistischen Geschichtsanalyse. Berührungsängste waren dem 1987 in die Académie française gewählten Historiker fremd. Selbst im Fernsehen machte er die Geschichte des Mittelalters populär. Mehr noch, als langjähriger Präsident des Kulturkanals Z legte er mit den Grundstein für den deutsch-französischen TV-Sender Arte. Seinen Ruhm hat Georges Duby im Collège de France in Paris systematisch erarbeitet. Nach der Festsetzung eines neuen Forschungsthemas sammelten er und seine Mitarbeiter die zugänglichen Dokumente. Anschließend beriet er seine Thesen mit alten Freunden von der Universität Aix-en-Provence, wo er bis 1970 gelehrt hatte.
Deuxième étape au Collège de France.
Zweite Etappe dann am Collège de France. In dem Seminar, das er dort hielt, hat Georges Duby in den ersten 6 Sitzungen des Studienjahres seine Ergebnisse im Einzelnen vorgestellt. Vor den versammelten Forschern, die oft sehr zahlreich kamen, meist 60 bis 70 Personen, das war enorm. Dort hat er seine Arbeit über die Texte, die er ausgewählt hatte, zur Diskussion gestellt.
Le travail sur les textes qu'il avait sélectionné.
Guy Lobrichon, sein langjähriger Mitarbeiter. Die Ausformulierung der endgültigen Vorlesung am Collège de France und der Buchfassung nahm dann weitere 3 bis 4 Jahre in Anspruch. Im französischen Rundfunk sagte Georges Duby 1978,
die Arbeit des Historikers besteht heute, wie ich finde, exakt darin, eine Zivilisation in ihrer Totalität wieder auferstehen zu lassen, zu versuchen darzustellen, wie die Leute lebten, was in ihren Köpfen vorging, an was sie glaubten, was ihre Gebräuche waren, im Grunde also eine Art Ethnologie des Vergangenen zu betreiben. Das fesselt mich. Und dabei vernachlässige ich weder die Anekdoten noch die großen Männer.
Je ne néglige ni l'anecdote ni les grands hommes.
Wozu überhaupt Geschichtsschreibung, wenn sie nicht den Zeitgenossen helfen will, Vertrauen in die Zukunft zu bewahren und die Schwierigkeiten, denen sie täglich begegnen, zu meistern?
Fragte Georges Duby 1995, ein Jahr vor seinem Krebstod, im Buch »Unseren Ängsten auf der Spur« vom Mittelalter zum Jahr 2000. Seine Schlussfolgerung?
Der Historiker darf sich daher nicht in der Vergangenheit einkapseln, sondern muss beharrlich über die Probleme seiner Zeit nachdenken.
Nicht zuletzt diese Verschränkung von Mittelalter und Gegenwart hat den Mediävisten Georges Duby so populär gemacht. Auch das war Georges Duby, ein Mahner, eine Stimme der Moral. Gerade dem anderen, benachteiligten Geschlecht kam das in seinen letzten Lebensjahren zugute, als er zusammen mit Michel Perrault eine 5-bändige Geschichte der Frauen herausgab. Entsprechend schwer wog Georges Dubys Erbe. Noch einmal Professor Guy Lobrichon.
Il a fallu que les historiens en quelque sorte se débarrassent de l'omniprésence de Georges Duby.
Die Historiker haben sich in gewisser Weise von der Allgegenwart Georges Dubys befreien müssen. Für die Mediävisten war das ein unerlässlicher Opfergang. Ich wage hier nicht wie ein Psychoanalytiker zu sprechen, aber die Sippe der Mediävisten musste sich nach dem Duby-Wirbelsturm neu organisieren.
La tribu des médiévistes se réorganise après la tornade Duby.
Und dieser Prozess dauert in Frankreich an.
Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Georges Duby, der am 7. Oktober 1919 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.